Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Wort aus dem ersten Buch Samuel, und zwar unter das 28. Kapitel. 1. Samuel, Kapitel 28. Wir hören das Wort Gottes. Und es geschah zu jener Zeit, dass die Philister ihre Heere zum Krieg zusammenzogen, um gegen Israel zu kämpfen. Und Achis sprach zu David: Du sollst wissen, dass du mit mir ins Kriegslager ausziehen wirst, du und deine Männer. Da sprach David zu Achis: Wohlan, so sollst auch du erfahren, was dein Knecht tun wird. Und Achis sprach zu David: Darum will ich dich zu meinem Leibwächter machen für die ganze Zeit. Samuel aber war gestorben, und ganz Israel hatte um ihn Leid getragen und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Saul aber hatte die Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. Und die Philister versammelten sich und kamen und lagerten sich bei Schunem. Und Saul versammelte ganz Israel, und sie lagerten sich auf dem Bergland Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich. Und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch die Propheten. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Knechte aber sprachen zu ihm: Siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Da machte sich Saul unkenntlich, legte andere Kleider an, ging hin, und zwei Männer mit ihm, und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Und er sprach: Wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir den herauf, den ich dir nennen werde. Die Frau sprach zu ihm: Siehe, du weißt doch, was Saul getan hat, wie er die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Warum willst du denn meiner Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach: So wahr der Herr lebt, es soll dich deshalb keine Schuld treffen. Da sprach die Frau: Wen soll ich denn heraufbringen? Er sprach: Bring mir Samuel herauf. Als nun die Frau Samuel sah, da schrie sie laut und sprach zu Saul: Warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Und der König sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, was siehst du? Und die Frau sprach zu Saul: Ich sehe ein Götterwesen oder ein Geisteswesen aus der Erde heraufsteigen. Er sprach: Wie sieht es aus? Und sie sprach: Es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet. Da erkannte Saul, dass es Samuel war. Und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Samuel aber sprach zu Saul: Warum hast du mich gestört, indem du mich heraufbringen lässt? Und Saul sprach: Ich bin hart bedrängt, denn die Philister kämpfen gegen mich, und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch die Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir zeigst, was ich tun soll. Samuel sprach: Warum willst du denn mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat so gehandelt, wie er durch mich geredet hat, und der Herr hat das Königtum deiner Hand entrissen und es David, deinem Nächsten, gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht vollstreckt hast, darum hat der Herr dir heute dies getan. Der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben. Und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Heer Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Da fiel Saul plötzlich der Länge nach zu Boden, denn er erschrak sehr über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. Und die Frau ging zu Saul hin und sah, dass er sehr erschrocken war. Und sie sprach zu ihm: Siehe, deine Magd hat auf deine Stimme gehört, und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, dass ich deinen Worten gehört habe, die du zu mir geredet hast. So höre auch du auf die Stimme deiner Magd. Ich will dir ein bisschen Brot vorlegen, das du isst, damit du zu Kräften kommst, wenn du deinen Weg gehst. Er aber weigerte sich und sprach: Ich will nicht essen. Da nötigten ihn seine Knechte und auch die Frau, und er hörte auf ihre Stimme. Und er stand auf von der Erde und setzte sich auf das Bett. Die Frau aber hatte ein gemästetes Kalb im Haus, und sie eilte und schlachtete es und nahm Mehl und knetete es und machte daraus ungesäuerte Fladen. Die brachte sie herzu vor Saul und vor seine Knechte, und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen noch in derselben Nacht. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, dieses Kapitel, es ist deutlich zweigeteilt. Zunächst erhalten wir in diesem Kapitel eine Fortsetzung des bisherigen Berichtes des Kapitels, der in Kapitel 27 anfing, über David, der sich bei den Philistern aufhielt und nun also mit in den Krieg gegen das Volk Gottes zieht. Dieses Kapitel hört hier keineswegs auf, dieser Gedankenstrang, sondern er wird dann fortgeführt in Kapitel 29. Und dann, das ist der Hauptteil in diesem Kapitel, lesen wir hier vom Gang Sauls zur Wahrsagerin oder auch zur Hexe von Endor. Aber halten wir zunächst einmal fest, in diesem 28. Kapitel ist die Rede von zwei Gesandten. Der eine ist David, der sich inzwischen im Dienst befindet bei den Philistern. Der andere, Saul, Der begeht hier Okkultismus, Totenbefragung. 2 Gesalbte. Wenn wir eine Überschrift über dieses Kapitel setzen wollten, dann könnte man als Überschrift setzen: Das Licht geht aus. Man kann auch sagen, es ist Nacht geworden. Nacht zunächst wörtlich. Eben ein Großteil des hier Berichteten fand in der Nacht statt. Ich weise hin auf Vers 8, wo es heißt, dass die Männer bei Nacht zu der Frau kamen. Und dann das letzte Wort in diesem Kapitel. Es ist so bezeichnenderweise das Wort Nacht. Sie gingen hin noch in derselben Nacht. Aber es war eben nicht nur im wörtlichen Sinn hier Nacht, Finsternis, sondern auch im geistlichen Sinn. Was an diesem Kapitel ja auffällt, das ist, dass diese Begebenheit von Sauls Gang nach Endor eigentlich wie so eine Art Einschübsel ist. In den gesamten letzten Kapiteln, eigentlich ab Kapitel 16, ging es um David. Gewiss, Saul kam immer wieder vor, aber dann eben als Verfolger von David. Saul wurde erwähnt, aber es ging eigentlich um David. Der rote Faden war David. Aber hier in unserem Kapitel, jedenfalls in einem Großteil des Kapitels, wird uns eine Begebenheit von Saul mitgeteilt, die nicht im Zusammenhang steht mit David. Und das gibt uns einmal Anlass, einmal innezuhalten und einmal über die merkwürdige Reihenfolge der letzten Kapitel des ersten Buches Samuels nachzudenken. In Kapitel 27 wird uns berichtet, wie David zu den Philistern geht. Kapitel 28, der größte Teil ab Vers 5, berichtet eine Begebenheit aus dem Leben Sauls. Dann in den nächsten beiden Kapiteln 29 und 30 lesen wir weiter, wie David bei den Philistern ist und dann wie die Amalekiter kommen und seine Hochburg, seine Schutzburg Ziklag einnehmen, erobern. Und dann Kapitel 31 im letzten Kapitel, die Schlacht Sauls gegen die Philister und seinen Tod. Es hat also den Anschein, dass hier in dem letzten Teil des ersten Samuel-Buches die beiden Linien des Buches, Saul, über den in den ersten Kapiteln die Rede ist, und dann David, ineinander gewickelt werden. Warum ist das so? Ich denke, dass uns der Heilige Geist auf diese Weise zeigen will, dass beide Gesalbten, sowohl Saul als auch David, hier geistlich in einer Sackgasse landen. Ich betone beide. Nicht, wenn wir es vergleichen wollten mit einer Begebenheit aus dem Neuen Testament, dann könnten wir denken, wie es zwei Jünger waren, die Jesus verrieten, verleugneten und mit ihm nichts zu tun haben wollten. Judas, aber auch Petrus. Und so auch hier gegen Ende des ersten Samuel-Buches verhält es sich so, dass beide Linien ineinander gehen und doch Sauls Linie endet dann in Kapitel 31. Aber das heißt keineswegs, dass in diesen Kapiteln David nun als Lichtgestalt vor uns aufgestellt wird und vielleicht Saul gegenübergestellt wird. Nicht, das könnte man ja vielleicht erwarten. Sauls Leben, das verendet, aber die Lebenskurve Davids, die steigt nun steil empor. Aber so ein Schwarz-Weiß-Schema hätten wir gern. Das entspricht den Klischees, wie wir sie aus Hollywood-Filmen kennen. Aber so verhält es sich nicht in der Heiligen Schrift und übrigens auch nicht in der Wirklichkeit. Als wir Kapitel 27 hörten in einer Predigt, da sprach ich im Blick auf David über den Sumpf von Ziklag. Über den Sumpf eines Mannes, der zu den Philistern gegangen war. Und tatsächlich, David manövriert sich hier in eine Situation hinein und die Spirale, sie geht auch bei David beängstigend nach unten. Er kam dann wieder raus, aber nicht aus eigener Kraft, weil Gott ihn errettete. Es ist auch nun nicht mehr lange hin, dass David den Thron besteigen wird. Und durch diese Thronbesteigung und dann das Reich Davids wird er ja zu einer Art Abbild des Reiches Gottes kommen. Das Reich Davids ist ein Abbild des Reiches Gottes in vieler Hinsicht. Aber vermutlich ist es immer so, wenn Gott große Dinge tut, dann machen wir Menschen. Dann machen Menschen, die daran beteiligt sind, eine sehr schlechte Figur. Der Prophet Jesaja ruft einmal aus, in Jesaja 59, es missfiel dem Herrn, dass kein Recht da war. Er sah auch, dass kein Mann vorhanden war, und er sah verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Wissen Sie, wenn es wirklich darauf ankommt, im Reich Gottes, dann ist Gott der Herr immer allein. Und es wird ihm, wie es hier heißt, durch niemand geholfen. Auch bei der Kreuzigung. Nicht nur Judas war weg, auch Petrus. Alle duckten sich weg. Als Gott der Herr dabei war, den Thron in Israel aufzurichten, da wurden alle beiden Gesalbten zuschanden. Nicht nur Saul, auch David. Das sollten wir als erstes festhalten in diesem Kapitel. Das Volk Gottes, es wurde durch beide Männer in eine Sackgasse geführt. In der wirklichen Stunde der Krise muss Gott immer wieder sagen, wie es Jesaja an einer Stelle sagt, ich sah mich um und da war kein Helfer. Ich war verwundert, aber niemand unterstützte mich. Das erste Buch Samuel, es endet in einem menschlichen Bankrott. Das sehen wir sowohl an Saul als auch an David. Hier in unserem Kapitel geht es dann vor allem um den Tiefpunkt Sauls. Aber bevor uns dieses Geschehen in Endor mitgeteilt wird, erhalten wir einige Hinweise, die wir nicht zu schnell übergehen sollten. Denn wir benötigen sie, um das Geschehen in Endor dann recht einzuordnen. Nicht, das macht die Heilige Schrift öfters, dass sie zunächst ein paar Bemerkungen voranschickt und uns gleichsam dadurch den roten Faden in die Hände gibt, damit wir nicht verwirrt werden über das, was wir dann danach lesen. Zunächst erfahren wir in 1. Samuel 28, Vers 3a, dass Saul gestorben war und dass er begraben wurde. Nun, das wurde uns schon mal mitgeteilt in Kapitel 25. Aber es ist wichtig, dass wir das für das Folgende festhalten. Er ist wirklich gestorben. Und er ist wirklich begraben. Eine zweite Vorbemerkung finden wir dann im zweiten Teil von Vers 3. Saul hatte die Wahrsager, die Totenbeschwörer und Zeichendeuter beseitigt. Warum wird uns das mitgeteilt? Ich denke, es wird uns deswegen mitgeteilt, dass wir zunächst einmal hören, was du jetzt gleich über Saul liest. Das war nicht immer so mit Saul. Am Anfang seines Königtums sah es ganz anders aus. Da hatte Saul die Totenbeschwörer aus dem Land entfernt. Und auf diese Weise hatte der König Saul einst Raum geschaffen für Prophetie, für die Verkündigung des Wortes Gottes. Und damit wird uns gezeigt, aus welcher Höhe dieser Mann gefallen ist, wenn er sich nun dem Spiritismus, der Wahrsagerei zuwendet. Einmal war es anders bei Saul. Aber noch etwas kommt hinzu. Es wird uns damit nämlich auch gesagt, Saul wusste, wie schlimm Wahrsagerei ist. Wie sehr, wie massiv es gegen den Willen Gottes ist. Und damit wird auch deutlich, dieser Gang am Ende seines Lebens zur Wahrsagerin, das war nicht Zufall. Das ist nicht halt so passiert. Es war einmal der Prophet Samuel, der in seinem letzten Gespräch mit Saul den König genau davor gewarnt hatte. Es liegt schon einige Zeit zurück. Es war in 1. Samuel 15. 1. Samuel 15 handelte über die kriegerische Auseinandersetzung mit Amalek. Samuel hatte damals dem Saul den Auftrag gegeben, nach dem Sieg über Amalek alles zu verbannen, alles zu vertilgen. Aber was tat Saul? Er tötete nur das Vieh, das schwächlich, das kränklich war. Das andere Vieh ließ er natürlich am Leben. Ich sage natürlich, weil er es natürlich für sich haben wollte. Und als Samuel dann eintraf und den König zur Rede deswegen stellte, da antwortete er, naja, ich habe die Tiere nur leben lassen, weil ich sie opfern wollte. Aber Samuel durchschaut das Spiel. Und er antwortet mit diesem berühmten Satz, 1. Samuel 15, Vers 23, Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Nicht ungehorsam, in diesem Wort steckt ja das Wort Hören drin. Saul, du hast dich von dem, was Samuel gesagt hat, berieseln lassen, aber du hast nicht zugehört. Höre Israel! Ein solches Zuhören führt zum Gehorchen. Da steckt ja auch das Wort Horchen drin. Mit anderen Worten, Saul, das ist die Alternative, in der du in deinem Leben stehst, wenn du meinst, nicht mehr auf das Wort Gottes hören zu sollen, dann landest du schlussendlich in der Wahrsagerei, im Okkultismus. Vergiss das nicht. Einmal, Saul, war da die Stimme der Prophetie in deinem Leben. Du selbst hast doch dafür sogar Raum geschaffen durch die Ausrottung der Wahrsager. Aber nun greift der Okkultismus um sich und selbst du verstrickst dich da hinein. Und bitte schauen wir uns heute um. Wie sieht es heute aus? Die Leute wollen nicht mehr auf das Wort Gottes hören. Was ist das Ergebnis? Okkulte Praktiken fressen um sich. Esoterik ist ein absoluter Boom. Keine Zeitschrift ohne Horoskop. Das sind die heutigen Hexen von Endor. Es gibt tatsächlich nur die Alternative. Entweder wir hören auf die Stimme der Prophetie, entweder wir hören auf das Wort Gottes, oder wir landen bei Wahrsagern, in der Esoterik, im Okkultismus. Diesen Hinweis Samuels aus 1. Samuel 15 hätte Saul warnen können. Aber Saul, er ließ sich nicht warnen. Und das sehen wir daran, was Saul hier zur Hexe, zur Wahrsagerin von Endor sagt, als er dort ist. Nicht, es ist schlicht unwahr, was er da faselt. Allerdings versteht es Saul wieder mal vortrefflich. Ich sage wieder mal, weil es uns schon oft begegnet ist, hier einen auf Selbstmitleid zu machen. Niemand kümmert sich um uns, um mich. Niemand ist um mich besorgt. So hatte er geklagt in 1. Samuel 22 und dann in 1. Samuel 23 noch einmal. Und auch hier gegenüber der Wahrsagerin macht er es wieder auf die Mitleidstour. Er stellt sein Leben in ein tragisches Licht. Vers 15, 1. Samuel 28, Vers 15. Ich bin in großer Not, denn die Philister streiten wider mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht mehr. Und diese Mitleidstour, die gelingt ihm ja auch fast, oder? Ich wäre wirklich erschüttert, wenn er Saul klagen hört, ich bin hart bedrängt, ich bin in großer Not. Ach du Armer. Und dann weiter, die Philister kämpfen gegen mich. Wunderbar, hier kämpft doch einer gegen die Feinde Gottes. Und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht. Wie kann Gott nur? Da kann man doch eigentlich nur Mitleid mit Saul bekommen, oder nicht? In seiner Größe und auch in seinem Elend kommt dieser Saul so furchtbar menschlich bei uns rüber. Wenn Saul klagt, dann kann es sein, dass unsere Augen vor Mitleid fast nicht trocken bleiben. Aber Saul ist der lebende Beweis, ich habe das schon mal gesagt, das Nettsein, das Sympathischsein, auch sympathisch rüberkommen, nicht dasselbe ist, wie gottesfürchtig sein. Und schon gar nicht dasselbe ist, wie wahrhaftig sein. Die Heilige Schrift fordert uns dazu auf, dass wir um der Furcht des Herrn willen uns geradezu distanzieren von jemandem, der nur sympathisch, nur menschlich rüberkommen möchte. Dem es nur darum geht, sich selbst gut zu verkaufen. Das verstand Saul vortrefflich. Und der nicht mehr den Auftrag sieht. Das Amt, von dem er nur Träger ist. Bitte missverstehen Sie mich nicht falsch. Ich behaupte nicht, dass David unsympathisch oder weniger sympathisch ist als Saul. Aber ich behaupte, dass wenn die Heilige Schrift über Saul spricht und über David, sie über David anders spricht. Davids eigener Charakter, er tritt mehr in den Hintergrund. David redet auch nicht mit so viel über sich selbst. David ist in seinem Auftreten mehr Amtsträger, mehr der, der im Dienst Gottes steht. Und wenn er dann über sich spricht, dann in seiner Beziehung zu Gott, den Herrn, etwa in den Psalmen. Saul dagegen schiebt sich selbst, seine Menschlichkeit, seinen vielleicht sympathisch rüberkommenden Charakter und dann jetzt sein tragisches Leben in den Vordergrund. Und wenn man sich auf diese Weise von Saul vereinnahmen lässt, dann bekommt man das zu hören, was er einst den Sifitern auch sagte. Gesegnet seid ihr von dem Herrn, dass ihr euch, wenigstens ihr, euch meiner erbarmt habt. 1. Samuel 23, Vers 21. Nicht, das trieft vor Frömmigkeit. Wenn du dich allerdings gegen Saul entscheidest, wenn du Vorbehalte hast gegen seinen Weg, wenn du dich nicht von ihm vereinnahmen lässt, dann verfolgt er dich mit allen Mitteln bis zum Tod. Siehe David. Und so scheint es auch hier zu sein. Ich meine, man könnte ja so als Seelsorger in der Gefahr stehen, alles zu vergessen, was wir bisher über Saul gehört und gelesen haben. Man kommt wieder Sympathie, Mitleid. Ich befinde mich in großer Not. Gott antwortet nicht. Ach, wie schlimm. Ja, es bleibt eben nichts anderes übrig, als dass Saul sich Informationen woanders herholt. Also zur Wahrsagerin geht, oder? Doch kann er doch nichts dafür, oder? Warum antwortet ihm Gott denn auch nicht? Man könnte sich auch als Seelsorger hier leicht von Saul einfangen lassen. Die Mitleidstour hat eine verführerische Kraft, oder? Seien wir mal ehrlich. Aber Moment mal. Hat Gott nicht zigmal mit Saul gesprochen? Nicht zuletzt durch den Propheten Samuel immer und immer wieder. Gut, Samuel war nun schon länger tot. Aber auch danach hatte es ja nicht an warnenden Stimmen gefehlt. Natürlich wurde ihm gesagt, wie es um ihn steht. Auch nicht zuletzt durch David selbst. Aber Saul war durch alle roten Ampeln hindurchgerast. Hindurchgebrettert, könnte man fast sagen. Ja, und dann schweigt Gott. Und dann klagt Saul. Wie kann Gott nur? Saul hätte bedenken können, was wir in Psalm 66 lesen. In Vers 18 lesen wir dort: Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Oder hören wir auf das, was Salomo schreibt. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, selbst dessen Gebet ist ein Greuel vor dem Herrn. Sprüche 28, Vers 9. Nicht wir liegen Gott in den Ohren. Aber Gott besteht darauf, dass wir zuerst auf ihn hören, bevor er auf uns hört. Oder auch an das, was Jeremia sagt. Was beklagt sich der Mensch in seinem Leben? Wenn er sich beklagen will, dann kann er sich über seine Sünde beklagen. Klagelieder 3, Vers 39. Meine Brüder und meine Schwestern, wir bekommen das Wort Gottes immer sehr hart gegen uns, wenn wir anfangen, uns angesichts unseres Lebens in Selbstmitleid zu ergehen. Geradezu in Sentimentalität über uns selbst zu zerfließen. Wenn wir versuchen, unserem Leben eine tragische Note zu geben. Es fällt mir hier gerade bei Saul auf, der das ja geschickt kann, wie unerbittlich hart hier die Heilige Schrift ist. Unerbittlich. Die Heilige Schrift, sie verkündet dem Sünder Gnade. Aber sie verkündet ihm keine Sentimentalität, keine Gefühlsduselei im Sinn von ach du Armer. Vor Gott oder vor Menschen einen auf Tragik zu machen, so im Sinn von ach wie geht es mir schlecht, das ist zutiefst auch Ausdruck von Stolz und von Selbstgerechtigkeit und es führt in eine Sackgasse. Wo Sünde und Schuld ist, und das ist etwas völlig anderes als Tragik, da gibt es dann auch Schuldbekenntnis und dann auch Vergebung. Und wo Vergebung ist, da ist dann auch Leben und Frieden. Augustinus konnte aus dieser Perspektive einmal von der glücklichen Schuld sprechen, von der Felix Culpa. Im Gegensatz eben zur Tragik. Was die typische Lebenseinstellung eines Ungläubigen ist. Aber ich vermute, dass die meisten von uns noch auf etwas anderes warten bei diesem Kapitel. Es ist die Frage, was müssen wir hier denken über die Wahrsagerin in Endor? War das Auftauchen Samuels aus dem Tod, war das echt, das Gespräch mit ihm? War das wirklich? Fand hier wirklich ein Gespräch statt zwischen Samuel, einem Toten, und Saul? Um welche Realität geht es hier? Mit welcher Realität haben wir es hier zu tun? Nun halten wir zunächst einmal fest, dass es Wirklichkeiten gibt, die uns normalerweise mit unseren Sinnen nicht zugänglich sind. Das sagt die Bibel überall. Das ist einmal die Welt Gottes, die himmlische Welt, auch die Welt der Engel. Zum anderen ist es die Welt der Finsternis, der Dämonen, des Okkultismus, sicher auch die Welt der Toten. Alles dieses sagt die Heilige Schrift. Das sind Realitäten. Aber es wird uns auch sehr klar gesagt, dass wir in diese Räume nicht von uns aus greifen sollen. Wir lasen es in Jesaja 8. Ich kann noch ein anderes Wort anführen, etwa in 5. Mose 18, Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der Geister bannt oder Geister befragt oder ein Hellseher ist oder jemand, der sich an die Toten wendet. Ich denke, dass das klar ist. Ich will deswegen darüber jetzt nicht viel sprechen. Aber noch einmal nun die Frage, wie ist dieses Geschehen in Endor zu verstehen? Ich sage Ihnen gleich vorweg, wenn man sich in die Geschichte der Auslegung dieses Abschnittes einmal vertieft, dann kann man nur feststellen, dass darüber durch die Jahrhunderte in der gesamten Kirchengeschichte diskutiert wurde. Das begann bereits in der frühen Kirche. Da gab es einen Mann namens Origenes, der sagt, es ist eindeutig so, hier ist Samuel, dem Saul tatsächlich erschienen. Die Gerechten, sie waren im alten Bund noch im Totenreich, also noch nicht bei Christus. Sie hatten ohnehin die Aufgabe, im Totenreich zu predigen. Und hier wird Samuel eben zu Saul geschickt. So ganz kurz die Argumentation von Origenes. Und dagegen wandte sich etwas später lebend ein anderer Mann, auch ein Bischof, Eustatius von Antiochien, der sagte, Leute, lasst euch doch nicht an der Nase herumführen. Natürlich ist Samuel nicht der Wahrsagerin erschienen. Was die Frau hier tut, das ist nur eine betrügerische Vorspiegelung. Die Frau, die war eine Art Bauchrednerin und die hat ihm etwas vorgemacht. Allenfalls, so sagt Eustatius, war es ein Dämon, der hier durch den Bauch der Wahrsagerin gesprochen hat und der eigentlich nur das wiederholt, was bereits bekannt war. Und damit sind eigentlich im Kern die drei Auslegungen dieses Abschnittes umrissen, die dann auch im Folgenden immer wieder erwogen werden. Ich will es nochmal zusammenfassen. Die erste Position, man sagt, Samuel ist in Endor tatsächlich erschienen, als Toter. Argument, Vers 12, dort heißt es, als die Frau Samuel sah, mit anderen Worten, so steht es in der Bibel. Dann noch einmal Vers 15, Samuel aber sprach zu Saul. Dann Vers 16, Samuel sprach. Und dann Vers 20, da fiel Saul plötzlich der Länge nach zu Boden, denn er erschrak sehr über die Worte Samuels. Also war es Samuel. Leute, die diese Position vertreten, weisen auch darauf hin, dass ja auch Engel in Erscheinung treten können. Also auch hier aus der unsichtbaren Welt, denken wir etwa an die drei Männer, die zu Abraham kamen, bevor Sodom unterging, in 1. Mose 18. Oder wir können auch an die Erscheinung von Toten denken, auf dem Berg der Verklärung, Mose und Elia. Die Auffassung, dass hier tatsächlich Samuel erschienen ist, ist etwa die Auffassung bei den Rabbinern im Judentum. Es ist auch die Überzeugung in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes und es ist auch die Überzeugung in der römisch-katholischen Auslegung. Aber gegen diese Auffassung gab es auch Vorbehalte und auch die will ich nennen. Erstens, Leute, wir lesen hier ausdrücklich, so sagt man in Vers 6, dass Gott sich nicht mehr befragen lassen wollte. Und das haben wir ernst zu nehmen, dass Gott keine Botschaft mehr an Saul hat. Und das schließt aus, dass Gott seinem eigenen Diener, dem Samuel, erlaubt, zu Saul zu gehen und ihm eine Botschaft zu verkünden. Zweitens, es ist nicht vorstellbar, so sagt man, dass Gott sich selbst Mittel bedient, Wege gebraucht zur Offenbarung seines Willens, die er in seinem Wort selbst verboten hat. Gott hat Spiritismus, Gott hat Okkultismus verboten. Und das heißt, es widerspricht dem Wesen Gottes seiner Heiligkeit, wenn er sich nun diesem Saul offenbart durch ein spiritistisches Medium. Das dritte Gegenargument, das Argument von der Erscheinung von Elia und Mose auf dem Berg der Verklärung, also das sei auch eine Totenerscheinung gewesen, da sagt man, ja, das stimmt, aber Mose und Elia treten hier ja auf als Vertreter von Gesetz und Prophetie. Aber das kann man doch bitteschön nicht mit spiritistischen Seancen auf eine Stufe stellen. Und viertens, das vierte Gegenargument, sonst finden sich in der Heiligen Schrift keine Totenerscheinungen. Ja, es wird sogar über Abraham gesagt, in Jesaja 63 einmal, dass er nichts von uns weiß. Dann die zweite Position, ich will sie auch nochmal darstellen. Hier sagt man, die Wahrsagerin hat dem Saul und den beiden Männern, die mit Saul gekommen sind, ganz einfach einen Bären aufgebunden. Was die Frau da getan hat und gesagt hat, das ist alles Schmu. Natürlich ist der tote Samuel nicht wirklich erschienen. Die Frau hat hier tatsächlich wie so eine Art Bauchrednerin fungiert und hat es ganz geschickt angestellt. Der Frau war bekannt, dass Gott Saul verworfen hat. Und sie tut Saul nun eine Botschaft kund, die Saul eigentlich schon kannte. Aber niemand anders als sie war es, die hier in dieser Seance, in dieser Sitzung, in dieser spiritistischen Sitzung die Regie geführt hat. Niemand anders. Die Idee, dass Samuel hier auftaucht, die hat sie ganz geschickt den Männern verkauft. Schaut doch bitte einmal genau hin, so sagt man. Es fällt doch auf, dass Saul selbst den Samuel gar nicht gesehen hat. Er musste diese Wahrsagerin fragen, Vers 13, was siehst du? Also er sah nichts. Und dann Vers 14, wie sieht er denn aus? Und dann beschreibt sie dem Saul, den Samuel, und zwar als alten Mann. Also so, wie man sich im Volk wahrscheinlich in Erinnerung hatte, den Samuel. Und Saul, der fällt eben voll drauf rein. Diese Auffassung des Blendwerkes war sicher die verbreitetste Auffassung in der Zeit der sogenannten Aufklärung, also sagen wir im 17., 18. Jahrhundert. Aber auch gegen diese Position, dass es alles nur Schmu war, gab es Einwände. Der erste Einwand ist natürlich naheliegend. Er sagt, du kannst sagen, was du willst. Es steht hier nicht nur da, dass die Frau behauptet, Samuel sei erschienen, sondern es steht hier auch in dem Bericht selbst mehrmals Samuel erschienen. Von Blendwerk ist hier keine Rede. Und zweitens weist man darauf hin, dass man inzwischen archäologische Ausgrabungen gemacht hat in Israel, und zwar in Geza, bereits hier in diesem Fall schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und da hat man zwei Gänge ausgegraben, die eine Art Ellbogenfunktion haben, also geknickt sind. Und man nimmt heute an, dass diese beiden Tunnel die Funktion einer heidnischen Orakelstätte hatten. Nun, wenn wir einmal von dieser Knicksituation ausgehen, dann wäre durchaus erklärbar, warum die Frau etwas sah oder auch behauptet, etwas zu sehen, aber Saul nicht. Drittens. Offensichtlich muss die Frau tatsächlich etwas gesehen haben. Schauen wir mal hinein in Vers 12. Es heißt hier, es wird hier berichtet, als die Frau den Samuel sah, schrie sie mit lauter Stimme. Sie war also selbst über das, was da geschah, erschrocken. Es kam für sie völlig unerwartet. War das auch schon? Und viertens, gegen das Argument, dass es hier nur um eine Kulissenschieberei geht, fällt ja auf, wenn wir Vers 19 lesen, dass die Voraussagen, die die Frau macht oder die Samuel macht, korrekt eingetroffen sind. Ich lese nochmal Vers 19. Und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben, und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Heer Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Eventuell könnte man auch prognostizieren, dass Israel eine Niederlage erfährt, dass Saul stirbt, aber auch die Söhne. Da gibt es eine dritte Position. Und diese dritte Position sagt, dass der Wahrsagerin nicht etwa Samuel erschienen ist, sondern ein teuflischer Geist, ein Dämon in der Verkleidung von Samuel. In diese Richtung denken etwa die Reformatoren Luther und auch Calvin. Saul habe hier gar nicht Kontakt gehabt mit Samuel oder mit dem Geist Samuels, sondern mit einem Dämon, der die Gestalt des alten Samuel angenommen hat. Nicht wahr? Satan kann die Gestalt von anderen Wesen annehmen, das wissen wir etwa aus der Versuchungsgeschichte. Es gibt direkte Manifestationen von bösen Geistern und diese werden hier eben aktiv. Und zweitens weist man darauf hin, dass hier in Vers 13 auf die Frage, was siehst du, die Frau antwortet, ich sehe ein Götterwesen oder ein Geisteswesen. Und dann beschreibt sie dieses Geisteswesen als alten Mann. Auch gegen diese Position wird natürlich als Hauptargument vorgebracht, es steht hier mehrfach, dass es Samuel war, der auftauchte. Ja, was haben wir nun zu denken? Meine Antwort lautet, ich sage es ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Ich kann jeden verstehen, der folgendermaßen argumentiert. Der sagt, Totenbeschwörung ist eine schwarze teuflische Kunst und deswegen lasse ich mir nicht so einfach weismachen, dass der Teufel in der Lage sein sollte, über den verstorbenen Geist von Samuel, dem Knecht Gottes, zu verfügen. Man braucht ja nur einmal die Frage zu stellen, würde heute in einer spiritistischen Sitzung etwa Paulus auftreten oder Luther oder Calvin? Würden die kommen? Nein, es ist ausgeschlossen. Wenn man sich darauf einlassen würde, so würde man sagen, dann würden Wahrsagerei und Prophetie durcheinander gehen. Ich kann das verstehen, wer so spricht. Allerdings, ich tendiere mit aller Vorsicht gesagt im Augenblick zu der Überzeugung, dass die Wahrsagerin hier keineswegs den Männern einen Bären aufgebunden hat. Ich glaube also nicht, dass alles ein großer Bluff war. Ich sage nicht, dass die Frau nicht einiges dazu fantasiert hat. Wer jemals mit dem Okkultismus vielleicht auch in der Seelsorge zu tun hatte, der weiß, hier wird nach Strich und Faden gelogen. Man glaube bloß nicht alles, was da erzählt wird. Aber so wie es hier in 1. Samuel 28 berichtet wird, tendiere ich dahin zu sagen, dass nicht alles Bluff war. Und ich weise etwa auch darauf hin, dass in Südafrika unter den Zulus, das ist dort ein Volksstamm, es gang und gäbe ist, dass Zauberer oder Medizinmänner, die als Medien fungieren, mit toten Geistern und Ahnen Kontakt aufnehmen. Und das Erstaunliche ist, dass diese Medizinmänner oder auch Medizinfrauen vielfach sich dann in Ekstase versetzen und es kommen dann aus ihnen Stimmen heraus, die den Ahnen, den Vorfahren sehr ähnlich sind. Kurzum, ich tendiere im Augenblick dahin, dass in dieser Nacht Samuel oder der Geist Samuels in Endor erschienen ist. Und mein Hauptargument dafür ist eigentlich, es steht so geschrieben, Samuel erschien, Samuel sprach. Und allen Argumenten, dass das doch gar nicht möglich sei, will ich zumindest als Überlegung entgegenhalten, was wir in der ersten Schriftlesung in Hesekiel 14 gelesen haben. Nicht, da ist von Männern die Rede, die ihre Götzen in ihrem Herzen haben. Und vor ihren Augen, da stehen ihre Missetaten, ihre Sünden, ihre Pläne, ihre falschen Pläne. Und die dann kommen zu Gott, um sich von ihm befragen zu lassen. Und Gott sagt erst, sollte ich mich von dir befragen lassen? Und dann sagt er, ich werde mich befragen lassen. Aber gemäß der Menge ihrer Götzen. Mit anderen Worten, Gott spielt dieses verlogene Spiel eine Weile mit. Und wie Gott antwortet, das ist der Untergang. Gott lässt sich nicht spotten, Gott lässt sich nicht manipulieren. Du bekommst eine Antwort, Hesekiel 14. Du wirst ausgerottet werden. Gott hat geredet und du hörst nicht, dann schweigt er. Gut, das passt dir dann auch nicht, dann gibt er dir Antwort. Du willst ja unbedingt eine haben. Gott lässt sich darauf ein. Aber manipulieren lässt er sich nicht. Das ist vermutlich auch hier geschehen. Gott lässt den Samuel kommen. Er erscheint in Endor und das Wort, das er dem Saul zu bringen hat, ist ein Wort des Gerichts. Also ich bin nicht der Meinung, um das klar zu sagen, dass es der Hexe möglich war, aus eigener, dämonisch-spiritistischer Kraft den Geist Samuels heraufzubeschwören. Nicht, sie erschrak ja selbst, als plötzlich Samuel da kam, übrigens ohne irgendwelche Hokuspokus-Sachen zu machen. Aber Gott hatte in diesem Fall entschieden, Samuel tatsächlich erscheinen zu lassen, um Saul das Gericht anzukündigen. Möglicherweise. Wie gesagt, ich bin hier nicht sehr entschieden. Aber ich möchte noch mal eine Frage aufwerfen. Warum interessiert uns das eigentlich? Nicht schon vor Wochen wurde ich gefragt, was wirst du sagen zu Kapitel 28? Meine Brüder und meine Schwestern, könnte es sein, dass wir wieder mal auf der Suche sind, ich frage das, nach Offenbarungen neben der Offenbarung der Heiligen Schrift. Und dass wir das deswegen so interessant finden, dass wir gerade deswegen das Okkulte so spannend finden. Ich sage deswegen hier noch einmal, es ist uns verboten. Wenn Sie nicht nach dem Wort Gottes fragen, wenn Sie Tote befragen, dann gibt es für Sie kein Morgenrot, Jesaja 8. Und überhaupt, du wirst dadurch nicht zu großen Erkenntnissen kommen, sondern eher an der Nase herumgeführt werden, betrogen. Gerätst in Abhängigkeit, in den Sog dieser Mächte. Und vor allem, sie leiten dich weg von dem Gesetz und dem Zeugnis, wie Jesaja sagt. Tu es nicht. Lass dich darauf nicht ein. Gott, der Herr, gibt dir eine herrliche Alternative.
das Wort Gottes, das prophetische Wort. Darauf sollst du hören.
Es ist furchtbar, was mit Saul geschah. Aber bitte sagen wir nicht armer Saul. Die Heilige Schrift gibt als Alternative Vergebung. Vergebung für Schuld. Aber dann komm als Sünder. Und nicht als jemand, der mit sich selbst Mitleid hat. Wir lesen dann hier, Saul stürzte in seiner vollen Länge auf den Boden, Vers 20. Das heißt hier so ausdrücklich in seiner vollen Länge. Hören wir darüber nicht hinweg. Sauls Länge, das steht auch als Symbol für die innere Statur, für seine imponierende Humanität. Saul, der einst alle um einen Kopf überragte, dem die Mädchen hinterherliefen. Saul, der eine herrliche Zukunft hatte, eine herrliche Perspektive. Da lag er nun in seiner vollen Länge, furchtbar, schrecklich. Aber es ist, der Grund ist Sünde. Ja, und dann noch etwas. Vielleicht stört es uns, aber am Ende des Kapitels wird dann so relativ ausführlich über das Essen gesprochen. Wir hätten vielleicht noch mehr genaueres gewusst, was da in dem Gespräch stattfand. Aber wichtig ist nicht das, was wir hören wollen, was wir gerne erfahren wollten, sondern was der Geist Gottes uns mitteilen möchte. Und sehen Sie, genau an diesem Essen wird der schmerzliche Kontrast zu Gott und zu seinem prophetischen Wort deutlich. Saul, er muss essen. Saul muss essen, um auf seinem Weg weiterzugehen. Auf seinem Weg in den Abgrund. Ich wies bereits darauf hin, dass das letzte Wort in diesem Kapitel bezeichnenderweise Nacht heißt. Saul musste essen, um in die Nacht hineinzugehen. Er ging in derselbigen Nacht. Das erinnert an Johannes 13. Auch dort ging Judas in die Nacht hinaus, nachdem er einen Bissen von dem Herrn bekommen hat. Was Saul hier zubereitet wurde, das war Kalbfleisch. Ungesäuerten Kuchen, die leckersten Sachen. Und doch alles dieses Essen, in all seiner Fülle, seines Reichtums, seines Überflusses, es bildete nur die Ärmlichkeit von dem ab, was diese Welt zu bieten hat. Ein gemästetes Kalb, das klingt nach Festmahl. Aber hier war es eine Henkersmahlzeit. Es war ja alles so gut gemeint von dieser Frau und von den Knechten Sauls. Aber gerade darum nur so furchtbar peinlich, oder? Sauls wirkliche Not war eine geistliche Not. Da steht sie da, machtlos, mit leeren Händen. Und sie sagt, aber du musst jetzt noch was essen. Ihre Betriebsamkeit zeigt geradezu Sauls geistliche Einsamkeit. Nicht Leibessorge hätte Saul hier gebraucht, sondern Seelsorge. Ja, was nehmen wir jetzt aus diesem Kapitel mit nach Hause? Diesem Kapitel, das so vielsagend mit dem Wörtchen Nacht aufhört. Im Grunde kann man am Ende dieses Kapitels nichts anderes sagen als: Ziehe deine Lehren aus dem Weg Sauls. So ähnlich wie Jesus einmal sagte: Denk an die Frau Lots. Als Negativbeispiel. Von ihr kannst du etwas lernen, nämlich wie man es nicht machen soll. So auch hier von Saul. Kehr um. Kümmere dich um deine Seele. Frage nach Gott und nach seinem Wort. Wenn das Evangelium nur bedeuten würde, dass es eine frohe Botschaft ist, dann habe ich Ihnen heute kein Evangelium gesagt. Nein, ein frohes Kapitel ist dieses Kapitel nicht von den beiden Gesalbten, die so jämmerlich versagt haben. Aber Evangelium heißt eigentlich gar nicht mal frohe Botschaft, sondern gute Botschaft. Und das ist weiter, das ist breiter. Es ist manchmal nicht so wichtig, ob wir happy aus dem Gottesdienst gehen, sondern ob uns der Weg zu Gott, vielleicht zurück zu Gott, gewiesen wurde. Das macht dann auf die Dauer froh. Kurzfristig kann es uns traurig machen. Heute ist meine Botschaft: Vergiss Saul nicht. Und die gute Botschaft darin lautet: Gehe nicht den Weg Sauls. Okkultismus, Wahrsagerei, es beginnt mit Ungehorsam. Amen.